Ja, es ist schön, dass wir hier sind oder die Personen im Livestream, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist schön, dass ja, wir wieder dadurch gemeinsam Zeit verbringen können, gemeinsam über das nächste Thema in unserer Themenreihe nachdenken können und gemeinsam in das Wort Gottes hineinschauen können. Über die ganze Themenreihe hinweg steht schon die Frage, ist das Leben lebenswert? Und wenn ja, ab wann ist es lebenswert oder bis wann ist es lebenswert? Gibt es für den Menschen ein Recht auf das Leben? Und wer hat dieses Recht, wenn es eins gibt? Das sind die Fragen, die uns ja schon seit Wochen so ein wenig beschäftigen. Und heute geht es um das letzte Thema in unserer Themenreihe. Es geht um das Thema Abtreibung. Es ist vielleicht ein wenig polarisierend, vielleicht ein wenig sensibel, darüber zu sprechen, aber trotzdem möchte ich die Zeit nutzen, um jetzt auch über dieses ja doch wichtige Thema sprechen. Vorab gesagt, mein Vortrag heute ist nur ein ja, kleiner Abriss von dem, was das Thema eigentlich umfasst, von dem, was ich mir in der Vorbereitung angeschaut habe. Es gibt eigentlich so viel mehr zu sagen, aber ich möchte mit euch einige Punkte anschauen. Und zwar zunächst einmal möchten wir uns ja die Begrifflichkeit, also das Wort oder die verschiedenen Worte, die es dafür gibt, anschauen. Danach gucken wir einmal in die Geschichte und in die Gegenwart. Wie sieht so ja die Welt in der Geschichte und in der Gegenwart das Thema Abtreibung? Dann werden wir uns ein paar zentrale Gedanken zur Abtreibung machen und dann einen Blick in die Bibel werfen und gucken, was Abtreibung und Lebensschutz in der Bibel bedeuten. Dann als fünftes werde ich ein Fazit über all das setzen und zum Ende schauen wir uns noch einmal die Frage an, wie gehen wir jetzt mit dem Thema um? Also was machen wir mit dem, was wir uns angeschaut haben? Zunächst einmal zu den Begrifflichkeiten. Es gibt eigentlich so vier Begriffe, die ja relativ gängig sind, wenn es um das Thema Abtreibung geht. Einmal zunächst das Wort Abtreibung an sich, dann das Wort Schwangerschaftsabbruch, dann gibt es Abort oder Abgang, je nachdem, also Abgang bedeutet auf Deutsch Abort, und dann gibt es noch den Begriff Schwangerschaftsunterbrechung. Wenn wir uns diese Begriffe im Ganzen anschauen, dann fällt vielleicht schon auf, dass ja, bei dem ganzen Thema Abtreibung oder Schwangerschaftsabbruch, dann geht es darum, irgendetwas zu beendigen, irgendetwas zu entfernen, was irgendwie nicht dazugehört. So scheint es erstmal, wenn wir uns diesen Begriff anschauen. Es geht darum, etwas abzubrechen, etwas ja, wegzugeben. Und das vermitteln uns alleine diese Worte, wie es genannt wird. Gucken wir ein wenig weiter in die Geschichte und die Gegenwart. Hier ist auffällig, dass es in verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeiten immer mal wieder Abtreibungsmittel gab. Es gab immer mal wieder Texte, die von Abtreibung sprechen. Also Abtreibung war bekannt, aber gerade in der Antike, in der Vergangenheit, war es sehr risikoreich. Viele Leute sind dabei gestorben. Es gab wenig mechanische Abtreibungen, eher dadurch, dass man irgendetwas zu sich genommen hat und gehofft hat, dass es wirkt. Aber es war eher risikoreich und ja auch nicht unbedingt so weit verbreitet in den meisten Ländern. Die wirksamste Methode in der Antike, um ein Kind loszuwerden, war, es umzubringen, wenn es geboren wurde. Also der Infantizid, ein lebendiges Kind, ein Säugling, irgendwo auszusetzen oder direkt umzubringen, war die gängigste Methode für ja, das, was wir heute vielleicht Abtreibung nennen. Wenn wir uns dann aber die verschiedenen Reiche anschauen in der Vergangenheit, dann haben wir auf der einen Seite das Babylonische Reich. Da gibt es ja ein Gesetz, das Gesetz des Hammurabi, das ist ja recht bekannt. Und dort finden wir schon eine Bestrafung bei einer verursachten Fehlgeburt durch Gewalt. Also wenn ich jetzt jemandem Gewalt antue, und also einer Schwangeren, und dadurch eine Fehlgeburt verursache, dann muss ich eine Geldstrafe bezahlen. Das finden wir in dem Gesetz im Babylonischen Reich. Dann gibt es auch noch ein diagnostisches Handbuch aus der babylonischen Zeit, und das empfiehlt bei Säuglingen, die eine Epilepsie haben, eine Tötung. Also auch da wieder nicht die Abtreibung an sich, sondern der Mord an den Säuglingen, wenn sie dann zur Welt gekommen sind und man merkt, da stimmt irgendetwas nicht. Aber in der Zeit des Babylonischen Reiches waren schon Abtreibungen bekannt. Also schon vor etwa 4000 Jahren gab es das Thema. Dann gucken wir weiter nach Ägypten. In Ägypten, sehr interessant, da gab es sogar eine Beerdigung der Föten, also der eigentlich Ungeborenen, die ja zu früh zur Welt gekommen sind, die vielleicht im Mutterleib verstorben sind oder als Fehlgeburt auf die Welt kamen. Sie wurden von den Menschen beerdigt. Die Ägypter haben auch diese Menschen wertgeschätzt als Lebewesen. Und bei den Ägyptern auch sehr interessant, gab es kaum Kindermord. Also dieses Thema, was ja sich eigentlich durch die Antike hindurchzieht, ist bei den Ägyptern eher ja, weniger zu finden als in anderen Kulturen. Wenn wir zu den Griechen schauen, wieder ein paar Jahrhunderte weiter, da finden wir den Hippokratischen Eid. Der ist so etwa 400 vor Christus entstanden. Und da heißt es, ich werde niemandem ein tödliches Medikament geben, wenn er darum bittet. Noch werde ich einen Vorschlag in diese Richtung machen. Genauso wenig werde ich einer Frau ein abtreibendes Mittel geben. Dieser Hippokratische Eid, das ist nicht nur irgendetwas, was vor vielen Jahrhunderten irgendwann mal galt. Das ist auch heute noch wiederzufinden in einer ethischen Richtlinie beziehungsweise in einem Ehrenkodex in der Medizin. Nicht mehr in der gleichen Form, wie es damals war, sondern ja, etwas abgewandelt in dem, ja, wie es ja, heutzutage eher gelebt wird. Aber es beeinflusste zum Beispiel auch die Genfer Deklaration des Weltärztebundes. Also das, worauf sich die Berufsordnung für Ärzte beruft, das wurde beeinflusst durch diesen Eid. Ich werde niemandem ein tödliches Medikament geben, wenn er darum bittet. Und genauso wenig werde ich einer Frau ein abtreibendes Mittel geben. Also dieser Gedanke hat sich aus der Antike heraus gebildet und bis in die Neuzeit hin hat er Bestand gehabt. Was wir bei den Griechen aber auch finden, ist das Aussetzen von Kindern. Und da finden wir es bei dem Wunsch, Armut zu vermeiden, bei dem Wunsch, ein Kind mit einer zweifelhaften Legitimität loszuwerden. Also wenn man nicht weiß, ist das Kind wirklich von mir oder nicht, hat man es ausgesetzt und ja, gedacht, entweder es stirbt oder jemand anders findet es und zieht es auf. Bei dem Wunsch, männliche, aber keine weiblichen Kinder zu bekommen, hat man sie auch ausgesetzt. Und auch bei missgebildeten Kindern. Und der römische Historiker Polybius, der hat aus den Beobachtungen, die er daraufhin gemacht hat, hat er geschlussfolgert, dass die Leute, die dieses Verhalten an den Tag gelegt haben, dass sie getrieben waren entweder von Geiz, also es waren jetzt nicht die Leute, die nichts hatten und dann ausgesetzt haben, sondern Leute, die geizig waren, oder sie waren träge, oder sie haben sich selbst angemaßt, über das Leben anderer Menschen urteilen zu können. Und auch da finden wir wieder eine gewisse Parallele zu der Gesellschaft, in der wir heute leben. Wenn wir uns das Römische Reich anschauen und zu den Römern blicken, dann finden wir, dass gerade die Römer Abtreibung sehr weit verbreitet durchgeführt haben. Also eigentlich war das so ziemlich das Reich, was in der Antike am größten und am stärksten hervorgestochen ist, wenn es um das Thema Abtreibung ging. In den meisten anderen Kulturen der damaligen Zeit stand Abtreibung unter Strafe, bei den Römern nicht. Dort galt ein Säugling erst ab dem 40. Lebenstag als vollwertiger Mensch. Also wenn ich vor dem 40. Lebenstag einen Säugling umgebracht habe, dann habe ich keinen vollwertigen Menschen umgebracht. Jetzt machen wir einmal einen sehr großen Zeitsprung und zwar gucken wir ins Dritte Reich hinein. Wir können ja nicht die ganze Geschichte uns anschauen. Im Dritten Reich finden wir nämlich einen sehr interessanten Umgang mit Abtreibung. Einerseits wurde die Abtreibung bekämpft bei gesunden Deutschen. 1943 wurde sogar das Gesetz erlassen, dass Abtreibung unter Todesstrafe stand, wenn man ein Deutscher war. Das Ziel war nämlich, dass man das deutsche Volk fördert. Auf der anderen Seite gab es die Forderung von Abtreibung bei anderen Personengruppen. zum Beispiel bei Menschen mit Behinderung oder bei Menschen, die asozial galten, bei Prostituierten, bei Zwangsarbeitern oder auch bei Juden. Und dadurch hat man versucht, diese Personengruppen so weit es geht zu minimieren und sie im besten Fall auszulöschen. Wenn wir nach China gucken, gerade unter Mao Zedong, dann finden wir auch hier eine sehr interessante Entwicklung. Anfang der 1950er Jahre, da wurde in China die Abtreibung verboten. Dann 1954 bis 1958 kam es zu einer gewissen Geburtenkontrolle durch eine Förderung von Verhütung und Abtreibung, weil es in China immer wieder zu Hungersnöten kam. Und die Leute, also gerade die Regierung, die haben dann gesagt, wir müssen die Bevölkerung reduzieren, damit wir genug zu essen haben. Und haben dann staatlich kontrolliert abgetrieben. Ab 1963 wurde Abtreibung dann weiter liberalisiert und ab 1971 gab es dann die Zweikindpolitik, sodass jeder, der mehr als zwei Kinder bekommen würde, eine staatlich geförderte Abtreibung bekommt. 1979 wurde es dann noch gesteigert, dann fing die Einkindpolitik an, die jetzt vor ein paar Jahren in China wieder gekippt wurde, also die ist nicht mehr aktuell. Aber gerade in dieser Zeit schätzt man, dass in China sehr, sehr, sehr viele Abtreibungen stattgefunden haben. Und man geht eigentlich davon aus, dass es das in so ziemlich jeder Familie gegeben hat. Wenn wir nach Russland schauen, dann finden wir, dass Russland das erste Land war, das Abtreibungen legalisiert hat. 1920 war es der erste Staat der Welt, der diese Maßnahme ergriffen hat. 1936 wurden Abtreibungen aber wieder kriminalisiert, um die Geburtenrate zu steigern. Das führte aber in Russland zu vielen illegalen Schwangerschaftsabbrüchen. 1954 wurde das Verbot der Abtreibung nur wieder aufgehoben, um gerade diese gesundheitlichen Gefahren bei illegalen Abbrüchen zu minimieren. Aber auf der anderen Seite hat man trotzdem noch nicht angefangen, die Abtreibung vom Staat her zu fördern. Das fing dann 1962 an, als Abtreibung legal und kostenlos wurde. Und auch dann fing es wieder an mit einem starken Anstieg der Abtreibungen in Russland. Soviel erstmal zu den verschiedenen Ländern. Gucken wir uns noch ganz kurz an, was verschiedene Religionen dazu sagen. Und zwar gehen wir hier nur auf das Judentum und dann die christliche Welt ein. Im Judentum ist es so, dass die Ausleger des Gesetzes sagen, dass ein Fötus mit allen menschlichen Merkmalen ein Mensch ist. Josephus sagt sogar, das Gesetz verbietet die Abtreibung. Und er sagt, eine Frau, die abtreibt, ist eine Kindsmörderin. Die Mischnah erlaubt die Abtreibung zur Rettung der Mutter, solange die Geburt noch nicht begonnen hat. Also wenn die Mutter stirbt, weil sie schwanger ist und man ihr nicht helfen kann, außer dass man das Kind rausholt, dann ist es laut Mischnah erlaubt, die Mutter zu retten. Da hat das Leben der Mutter Vorrang. Der Talmud sagt, Abtreibung ist Mord. Also hier ein relativ eindeutiges, gleich einheitliches Bild. Wenn wir uns die christliche Welt anschauen, dann sehen wir auch hier, dass Abtreibung und Kindermord verboten sind. Hier ist die Begründung, dass Föten und Säuglinge Träger des Ebenbildes Gottes sind. Die Dache, eine Kirchenordnung im 1. bzw. 2. Jahrhundert, verbietet auch die Abtreibung und sagt, es gibt auch keinen Unterschied zwischen einer Abtreibung und einem Kindsmord. Beides wird auf die gleiche Stufe gestellt. Bei der römisch-katholischen Kirche, da war es so, dass man sehr lange Zeit zwischen einem unbeseelten, ungeformten Fötus und einem beseelten und geformten Fötus unterschieden hat. Das war bis 1869 und das heißt, der unbeseelte Fötus ist ein Körperteil der Mutter. Und solange er der Körperteil der Mutter ist, ist Abtreibung kein Mord. Es wird aber trotzdem unter Strafe gestellt. Und so ungefähr zum 80. Tag der Schwangerschaft, sagt man, ist dieser Zeitpunkt gekommen, dass die Seele in den Fötus hineingeht und ab dann ist Abtreibung gleich Mord. Ab 1869 wurde diese Regel dann wieder gekippt und es wurde eine sogenannte Simultanbeseelung gelehrt. Das heißt, ab der Zeugung von Tag 0 oder Tag 1 an ist der Fötus beseelt und Abtreibung ist nicht mehr erlaubt, ist verboten, gilt als Mord. Wenn wir uns den Protestantismus anschauen und hier jetzt eher auf die Neuzeit blicken, dann gibt es die Stellungnahme, dass ungeborenes Leben schutzwürdig ist. Die Entscheidung für die Abtreibung liegt aber bei der Frau und ist zu respektieren. Das ist das, was die evangelische Kirche sagt. Jetzt möchten wir einen kurzen Blick in die Gesetze werfen, die wir in Deutschland finden. Hier haben wir verschiedene Gesetze, die sich mit diesem Thema des Embryonenschutzes bzw. der Abtreibung beschäftigen, und unter anderem haben wir das Embryonenschutzgesetz. Hier gibt es eine interessante Definition, was ein Embryo ist. Und hier heißt es, die befruchtete, entwicklungsfähige Eizelle vom Zeitpunkt der Kernschmelzung an, 24 Stunden danach spätestens, ist dieses Wesen schutzwürdig. Also quasi ab der befruchteten Eizelle ist es schutzwürdig. Und jede Zellansammlung, die die notwendigen Voraussetzungen hat, um sich zu einem Individuum zu entwickeln, gilt als so ein Embryo und gilt als zu schützen. Zusätzlich dazu wird das Thema Abtreibung auch im Strafgesetzbuch thematisiert, gerade in den Paragraphen 218 und 219. Und hier ganz allgemein gesagt, ist Schwangerschaft unter Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahre oder einer Geldstrafe gestellt. Also es ist eigentlich verboten, Ausnahme, wenn die Einnistung noch nicht stattgefunden hat. Die Einnistung ist so ungefähr am 14. Tag der Schwangerschaft. Wenn die noch nicht stattgefunden hat, ist ein Schwangerschaftsabbruch legal. Allerdings gibt es Ausnahmen, die zur Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs führen. Zum Beispiel, wenn die Schwangere den Abbruch verlangt und mit dem Arzt eine Beratung durchgeführt hat und dann mindestens 3 Tage wartet, darf sie die Abtreibung durchführen. Und bei dieser Beratung muss der Arzt ihr verschiedene Möglichkeiten und Perspektiven aufzeigen. Es muss gesagt sein, dass der Fötus schutzwürdig ist, dass man eigentlich ja eine Perspektive haben sollte, und es wird aufgezeigt, dass ja, es eine Gefahr auch geben kann. Allerdings muss der Arzt in dieser Beratung auch darauf eingehen, wenn die Schwangere sagt, dass sie für sich selbst in der Schwangerschaft keine Zukunft sieht. Dann darf nach der Beratung und den mindestens 3 Tagen Wartezeit einen Schwangerschaftsabbruch durchführen. Das gilt im Allgemeinen, wenn nicht mehr als 12 Wochen von der Schwangerschaft vergangen sind. Wenn mehr als 12 Wochen vergangen sind, ist es allerdings auch möglich, in Deutschland straffrei abzutreiben, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Also auch da wieder muss eine Beratung stattfinden und es muss eine bestimmte Indikation vorliegen, wie zum Beispiel eine Vergewaltigung oder eine ja sehr starke seelische Beeinträchtigung, wenn zum Beispiel festgestellt wird, dass das Kind behindert sein könnte. Dann wird weiter gesagt in dem Paragraph 219, dass wie eine Beratung der Schwangeren in einer Not- und Konfliktlage genau auszusehen hat. Hier heißt es, die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Also eigentlich soll die Beratung dazu ermutigen, die Schwangerschaft fortzusetzen. Und sie soll helfen, diese Entscheidung für die Schwangerschaft zu treffen. Und der Frau soll dadurch bewusst sein, dass auch das ungeborene Leben ein Recht auf Leben hat. Und die Abtreibung eigentlich nur durchgeführt werden sollte, wenn eine zumutbare Opfergrenze der Frau überschritten wird. Also wenn das Opfer, das die Frau durch die Schwangerschaft oder durch das Kind bringen muss, so hoch ist, dass es nicht zumutbar ist, dann darf abgetrieben werden. Dann gibt es den Paragraphen 219a, der mittlerweile gestrichen wurde, jetzt im Juli 2022. Dort hieß es, dass von Abtreibung bei Ärzten gar nicht gesprochen werden darf. Also sie dürfen davon keine Werbung machen, sie durften bis 2019 auch nicht sagen, dass sie überhaupt Abtreibungen durchführen. Und 2019 wurde das Ganze dann aufgeweicht, da hieß es, man darf sagen, dass man Abtreibungen durchführt, aber man darf nicht näher informieren auf Websites, auf Flyern oder ähnliches. Dieser Paragraph wurde jetzt gestrichen im Juli 2022. Das heißt, hier gibt es jetzt die Möglichkeit für den Arzt, offen und frei dafür zu werben, dass er eine Schwangerschaft durchführt, wie er es macht und was da seine Vorgehensweisen sind. Wenn wir weitergucken ins Bundesverfassungsgericht. Auch hier gibt es Entscheide über eine Abtreibung beziehungsweise über das, was Leben eigentlich ist. 1975 gab es ein Urteil im Bundesverfassungsgericht, das besagt, Leben im Sinne der geschichtlichen Existenz eines menschlichen Individuums, nachgesicherter biologisch-psychologischer Erkenntnis, vom 14. Tag nach der Empfängnis an. Also ab dem Zeitpunkt, wenn die Einnistung des Embryos stattfindet, ist es ein Mensch mit geschichtlicher Existenz, laut Bundesverfassungsgericht. 1993 hat das Bundesverfassungsgericht auch entschieden, dass die Artikel 1 und Artikel 2 des Grundgesetzes für Ungeborene gelten. Da heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das gilt laut Gesetz auch für ungeborenes Leben. Und Artikel 2, jeder hat das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Diese beiden Grundrechte besitzt der Fötus. Also der Fötus wird nicht im Laufe seiner Entwicklung zu einem Menschen, sondern er ist schon ein Mensch, sobald er entstanden ist. Ein weiteres Thema, das heutzutage ja viele Schwangere oder auch Gynäkologen beschäftigt, sind die Pränataltests, die in der Schwangerschaft durchgeführt werden können. Es gibt gewisse Risikofaktoren bei Schwangerschaften, die zu Problemen beim Kind führen können. Und da raten die Ärzte, sind manche Tests sinnvoll. Auch da muss, sagen die Ärzte, abgewägt werden und beraten werden, ist es notwendig, so einen Test durchzuführen. Denn die meisten dieser Tests sind keine Krankenkassenleistung. Manche sind Erstleistungen, wenn es eine Beratung gegeben hat. Manche Risikofaktoren sind zum Beispiel Alter der Mutter, Gesundheit der Eltern oder auch der Lebensstil. Bei den Pränataltests gibt es verschiedene Methoden. Es gibt einmal die nicht-invasiven Methoden, wie zum Beispiel ein Ultraschall. Also schon alleine die Standard-Ultraschall-Untersuchung ist eigentlich ein Pränataltest, aber da gibt es noch weitergehende Untersuchungen, die durchgeführt werden können. Und es gibt Bluttests, die durchgeführt werden können. Die Genauigkeit dieser Tests ist aber von der zu untersuchenden Fehlbildung abhängig. Im Allgemeinen sagt man, diese nicht-invasiven Untersuchungen haben eine Genauigkeit oder Sicherheit von 95%. Es sind aber, so betont es mancher Arzt, nur Tests. Es sind keine Diagnosen, die gestellt werden. Also auch da kann es sein, dass man falsch positive Ergebnisse bekommt. Also man bekommt einen Befund, der sagt, es ist etwas Auffälliges da, obwohl nichts Auffälliges da ist. Auf der anderen Seite kann es sein, dass man ein falsch negatives Ergebnis bekommt. Also es sind Auffälligkeiten eigentlich vorhanden, aber der Test sagt, ich habe nichts gefunden, alles ist in Ordnung. Und es gibt auch immer wieder nicht auswertbare Ergebnisse. Dieser Teil ist meistens sehr gering, aber um ein Beispiel aufzuzeigen, bei einem Test, bei dem die Frau eigentlich keinen einzigen Risikofaktor hat, also sie ist gesund, sie ist noch relativ jung, sie hat einen gesunden Lebensstil und es gibt auch eigentlich keine Erkrankungen, weder bei der Frau noch bei dem Mann. Also kein Risiko für irgendwelche besonderen Probleme bei dem Kind. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind trotzdem eine Krankheit hat, genauso groß, wie dass der Test, den ich dann mache, mir zeigt, dass mein Kind eigentlich eine Krankheit hat, obwohl es keine hat. Also dass er falsch positiv ist. Also es kann sein, dass ich ein Testergebnis kriege, das mir sagt, bei dem Kind habe ich etwas gefunden und die Wahrscheinlichkeit besteht zu 50%, dass es wirklich stimmt oder dass es nicht stimmt. Und deswegen muss bei Auffälligkeiten eine invasive Diagnostik durchgeführt werden. Und zwar gibt es da noch andere Methoden, invasive Methoden. Da wird in den Körper der Mutter eingegriffen, um ja, Sachen aus dem Bauch zu entnehmen, direkt dort, wo das Kind ist, also Fruchtwasser oder Gewebe. Und das hat eine relativ hohe Genauigkeit im Vergleich zu den nicht-invasiven Tests. Allerdings sind auch hier die Risiken größer. Es besteht sogar bis hin zur Gefahr einer Fehlgeburt bei diesen Tests. Die Pränataldiagnostik hat Vor- und Nachteile. Zum einen muss man sagen, dass 95% der geborenen Kinder eigentlich gesund sind. Also nur 5% der Kinder, die auf die Welt kommen, haben einen Fehler, den man als ungesund einstuft. Von diesen 5% sind eigentlich nur 50% der Krankheiten bekannt. Und nur 10% sind Chromosomenfehler, die eigentlich ja so relativ schwerwiegend sind, dass sie eine erhebliche Beeinträchtigung mit sich bringen. Also 0,1% aller Kinder, die geboren werden, sind zum Beispiel von der Trisomie 21 betroffen. Also es ist relativ unwahrscheinlich, dass das Kind, das man bekommt, krank ist und dann gleichzeitig auch noch die Krankheit erkannt wird. Aber trotzdem haben die Pränataldiagnostikmöglichkeiten auch Vorteile. Man kann sich zum Beispiel auf bestimmte Situationen vorbereiten. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand vom Elternpaar einen Herzfehler hat, dann lassen sich mit Pränataldiagnostik Möglichkeiten herausfinden, hat das Kind auch einen Herzfehler oder nicht. Und dann kann gegebenenfalls direkt behandelt werden, wenn das Kind geboren wurde. Es gibt auf der anderen Seite aber auch Nachteile. Es gibt fehlerhafte Ergebnisse, es können Komplikationen auftreten und deswegen muss man die Notwendigkeit immer prüfen. Also es gibt auch Fälle, in denen das Kind als behindert diagnostiziert wurde und dann trotzdem gesund war. Was hat die Pränataldiagnostik jetzt für Folgen in Bezug auf die Abtreibung? Sie führt dazu, dass Spätabtreibungen vorhanden sind. Spätabtreibungen heißt nach der 12. Schwangerschaftswoche werden Abtreibungen durchgeführt. Das waren im Jahr 2021 ungefähr 3000 Abtreibungen. Und wenn man sich dann die Statistiken anschaut, mit dem Verlauf der Jahre, mit den verschiedenen Ländern, die Studien durchgeführt haben, dann kommt man zu dem Entschluss, dass behinderte und fehlgebildete Kinder immer unerwünschter sind. Also wenn man feststellt, da könnte eventuell etwas sein mit dem Kind, wird eher zu einer Abtreibung gegriffen. Kommen wir zum nächsten Punkt, zentrale Gedanken zur Abtreibung. Hier möchte ich zunächst einmal auf die Frage eingehen, wann beginnt eigentlich das Leben? Hier gibt es zwei verschiedene Sichtweisen. Einerseits die biologische Sichtweise. Hier finden wir ab dem Tag 1 bei der Befruchtung, das war das, wo das Embryonenschutzgesetz greift, finden wir schon die komplette DNA des Menschen vor. Also der Mensch ist eigentlich schon komplett vorhanden, er muss sich nur noch weiterentwickeln. Am Tag 14 ist dann die Einnistung beendet. Das heißt, auch wenn man möglicherweise Mehrlinge bekommt, sind sie dann voll ausgebildet in ihren einzelnen Zellen und entwickeln sich getrennt voneinander weiter. Ab hier darf man einen Schwangerschaftsabbruch nach dem Strafgesetzbuch eigentlich nicht mehr durchführen und ab hier ist man nach dem Bundesverfassungsgericht auch ein Mensch. Tag 22 beginnt der Herzschlag des Kindes und ab der 23. bis 25. Schwangerschaftswoche ist der Mensch dann lebensfähig, auch außerhalb des Mutterleibes. Also wir sehen eigentlich vom Tag 1 an ist alles vorhanden und es entwickelt sich immer weiter. Das ist die biologische Sichtweise. Dann finden wir noch eine logische Sichtweise. Auch hier gilt wieder, es ist von Anfang an alles angelegt. Also die DNA als Grundlage ist vorhanden. Man kann jetzt also nicht sagen, es gibt gewisse Entwicklungsstufen. Von dieser Entwicklungsstufe an oder bis zu dieser Entwicklungsstufe ist es noch kein Mensch und ab da fängt es an, ein Mensch zu sein, sondern es ist eine fortwährende Entwicklung. Und diese Entwicklung hört auch nicht mit der Geburt auf. Es geht weit über die Geburt hinaus, bis diese Entwicklung am Ende abgeschlossen ist. Es ist also keine allgemeingültige Linie möglich. Auch nicht, wenn man zum Beispiel sagt, die Lebensfähigkeit außerhalb des Mutterleibes ist für mich die Grenze. Auch da gibt es durch die medizinischen Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, viel mehr Möglichkeiten, als es früher gab. Und diese Grenze, sie würde sich immer und immer weiter verschieben. Also es gibt keine allgemeingültige Grenze, wenn man das ganze Thema logisch betrachtet. Wann beginnt das Recht auf Leben? Hier sind eher so die Gesetze maßgeblich. Ich habe es ja schon gesagt, Embryonenschutzgesetz 24 Stunden nach der Empfängnis. Bundesverfassungsgericht hat 1975 gesagt, am 14. Tag der Schwangerschaft ist es menschliches Leben und hat die gleichen Grundrechte wie jeder von uns mit dem Artikel 1 und 2 des Grundgesetzes. Mit der Geburt beginnt dann aber die volle Rechtsfähigkeit. Allerdings hat der Mensch auch dort noch nicht alle Rechte, die er hat. Zum Beispiel mit 14 Jahren ist man religionsmündig, da bekommt man nochmal einen weiteren Schritt zugetraut, sich selbst zu entscheiden. Und die vollständigen Rechte, die hat man eigentlich erst mit 18 Jahren in Deutschland. Also auch hier sehen wir wieder, wenn wir uns die Rechte auf Leben anschauen, ist es nicht so, dass man direkt am Anfang oder zu einem bestimmten Zeitpunkt alles hat. Es ist ein weiterlaufender Prozess. Aber warum wird jetzt abgetrieben? Der häufigste Grund für Abtreibung ist eine nicht mehr bestehende Partnerschaft. Studien zeigen, dass Abtreibungen in stabilen Paarbeziehungen eher seltener durchgeführt werden. Zusätzlich dazu zählt auch die finanzielle und berufliche Unsicherheit. Eine Ausbildung oder ein Studium als häufiger Grund, warum Menschen abtreiben. Dann auch das eigene Empfinden, dass man sich für eine Familiengründung zu jung oder zu unreif fühlt. Gesundheitliche Bedenken, die man hat, oder auch ein gesellschaftliches Problem, das wir in Deutschland haben. Und das ist, glaube ich, ein sehr gravierender Punkt, den wir haben. Sozial schwache Familien oder Personen ohne Zukunft sind durch fehlendes Geld, weil sie alleinerziehend sind, weil sie vielleicht schon viele Kinder haben oder ein Kind mit Behinderung, ihnen wird keine Perspektive aufgezeigt. Sie werden vielleicht von der Familie, auf jeden Fall von der Gesellschaft und dem Staat im Stich gelassen. Und es gibt keine Unterstützung für sie. Die Gesellschaft lässt es zu, dass Menschen in die Situation gedrängt werden, abzutreiben. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein ideologisches Problem, das wir haben. Es wird immer wieder betont, dass die Frau eine gewisse Selbstbestimmung hat. Sie darf über ihr eigenes Leben bestimmen. Und wenn sie für sich selbst wünscht, kinderlos zu sein, dann darf sie das auch durchsetzen. Es wird auf die eigene Freiheit gepocht, auf den eigenen Körper, die eigene Gesundheit und die eigene Selbstverwirklichung. Und auf der anderen Seite wird dem Embryo kein Wert zugesetzt. Der Embryo wird oft als Zellhaufen bezeichnet. Das wird ja auch schon an der Bezeichnung der Abtreibung deutlich. Ich habe es ja ganz am Anfang schon gesagt. Abtreibung ist mittlerweile selbstverständlich geworden. Und bei der Annahme einer Behinderung des Embryos fragt man sich, ist das Leben eigentlich lebenswert? Sowohl das des Kindes, aber vor allem auch das eigene. Ich muss doch mich und meine Familie schützen. Aber wer kann das abschätzen, bevor das Kind zur Welt gekommen ist, ob das Leben lebenswert ist? Abtreibung und Selbstbestimmung ist ein ganz großer Punkt, der in unserer Gesellschaft zu der aktuellen Situation geführt hat. Ein weiterer Punkt, der da reinspielt, ist das heutige Sexualverhalten. Man versucht, alles ohne Folgen und Konsequenzen durchzusetzen. Ich darf mich verhalten, wie ich möchte, ich kann tun, was ich möchte und muss die Konsequenzen dafür nicht tragen. Aber genau das führt zu vielen ungewollten Schwangerschaften. Aber man muss sich da auch wieder fragen, darf ich eigentlich über andere Menschen verfügen? Wenn ich Abtreibung verbiete, stelle ich dann das Kind über die Mutter? Aus meiner Sicht müssen beide auf die gleiche Ebene gestellt werden. Nicht die Mutter über das Kind und auch nicht das Kind über die Mutter, sondern beide sind gleichberechtigt und man muss auf beide achten. So viel zu diesen zentralen Gedanken, die ich weitergeben wollte. Und jetzt wollen wir einen etwas längeren Blick noch in die Bibel werfen. Ich habe uns 13 Bibelstellen mitgebracht, durch die wir jetzt einmal durchgehen möchten. Zunächst einmal wollen wir uns Gottes Menschenbild anschauen. Wir sehen in 1. Mose 1, Vers 26 und 27, dass Gott sagt, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Also Gott hat den Menschen als sein Ebenbild geschaffen und das ist die Grundlage für die Bewertung des menschlichen Lebens. Der Mensch als Ebenbild Gottes. Nach dem Sündenfall, da sagt Gott in 1. Mose 3, Vers 22, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Bei diesem Vers sagen viele Leute, ja, der Mensch weiß doch jetzt, was gut und böse ist. Das heißt, er kann doch selbst entscheiden, was gut und böse ist. Und wenn er sich für eine Sache entscheidet, dann hat er sich wahrscheinlich dafür entschieden, weil sie gut ist. Und so sagen sie, die Entscheidung bei Abtreibung ist doch eigentlich legitim. Aber was will diese Stelle eigentlich aussagen? Diese Stelle hat eher einen negativen Charakter. Der Mensch handelt nun egoistisch. Er tut nicht immer das Richtige. Er weiß jetzt, wie es ist, etwas Richtiges zu tun, aber auch wie es ist, etwas Böses zu tun. Etwas zu tun, was Gott ehrt und etwas zu tun, was Gott verbietet. Etwas zu tun, was einen selber eigene Vorteile bringt. Und der Mensch entscheidet sich auch für das Falsche. Und somit stehen wir alle in der Gefahr, das Falsche zu tun. In der Bibel finden wir auch einige Stellen, die zur Tötung etwas sagen. Das in den 10 Geboten finden wir die Aussage, du sollst nicht töten. Ein Kapitel weiter sagt Gott zu Mose, wenn Männer miteinander streiten und stoßen dabei eine schwangere Frau, sodass ihr die Frucht abgeht, ihr aber sonst keinen Schaden widerfährt, so soll man ihn um Geld strafen, wie viel ihr Ehemann ihm auferlegt. Und er soll es geben durch die Hand der Richter. Entsteht aber ein dauerhafter Schaden, so sollst du geben Leben um Leben. Also diese Stelle sagt, es kommt zu einer Geldstrafe, wenn man eine schwangere Frau trifft und dadurch eine Frühgeburt hervorgerufen wird. Also in diesem Text geht es nicht um eine Fehlgeburt, also die Aussage, sodass ihr die Frucht abgeht, bedeutet, das Kind kommt zur Welt und ist lebendig. Wenn das der Fall ist, dann kommt es zu einer Geldstrafe. Vers 23 sagt dann aber, wenn es weitergehenden Schaden gibt, entweder bei der Frau oder bei dem Kind, dann wird gehandelt Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, und so weiter. Dann ist es also eine härtere Strafe. Sprüche 19, Vers 18 heißt es, züchtige deinen Sohn, solange Hoffnung da ist, aber lass dich nicht hinreißen, ihn zu töten. Also dieser Vers erwarnt davor, die eigenen Kinder zu töten, weil man Probleme hat, weil man vielleicht aussichtslos ist und scheinbar keine Hoffnungen mehr sieht. Jesus sagt in Matthäus 5, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Also Jesus stellt den Mord nicht als ultimative Sünde dar, sondern er sagt, es fängt schon viel früher an, dass man sündigt. Wir müssen viel feinfühliger sein, auf den Nächsten achten und für andere sensibel und einfühlend sein. Denn egal, was wir machen, was einen anderen verletzt, ist eine Sünde. Psalm 127, Vers 3 sagt, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk Gottes. Also Kinder sind ein Geschenk Gottes. Man soll sich über sie freuen und ihnen keine Ablehnung entgegenbringen. Und in weiteren Texten sehen wir Gott als Gestalter und Kenner der Menschen. Hiob 10, da sagt Hiob, deine Hände haben mich gebildet und bereitet. Danach hast du dich abgewandt und willst mich verderben. Bedenke doch, dass du mich aus Erde gemacht hast und lässt mich wieder zum Staub zurückkehren. Hast du mich nicht wie Milch hingegossen und wie Käse gerinnen lassen? Du hast mir Haut und Fleisch angezogen. Mit Knochen und Sehnen hast du mich zusammengefügt. Leben und Wohltat hast du mir getan. Und deine Obhut hat meinen Odem bewahrt. Also Hiob ist sich ganz bewusst, der ihn gestaltet hat, der ihn hervorgerufen hat, ihm das Leben geschenkt hat, das war Gott. Gott ist der ihn schon im Mutterleib gekannt, bewahrt und weiterentwickelt hat. Im Psalm 139 finden wir einen recht ähnlichen Text. Da heißt es, du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Also für Gott gibt es keinen Menschen, der unbekannt ist, selbst vor der Geburt. Gott sieht den Menschen. Er sieht den Menschen als menschliche Existenz, obwohl er noch gar nicht auf der Welt ist. Alle Tage waren in dein Buch geschrieben. Also für Gott ist der Fötus schon wertvoll. Das sehen wir auch am Beispiel von Jeremia 1. Da sagt Gott, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Also Gott kannte Jeremia vor seiner Zeugung. Für Gott war er schon ein Mensch. Er war berufen vor seiner Existenz. Jetzt könnte man natürlich wieder einwenden und sagen, wenn Gott Menschen beruft, und man sie dann trotzdem abtreibt, dann wird die Abtreibung ja nicht gelingen. Also kann der Mensch doch eigentlich tun, was er will, weil Gott ist ja der Herr über alles. Aber der Gedanke dahinter, er wäre doch Fatalismus. Wir haben keine eigene Wahl im Leben. Egal, was wir machen wollen, wir sind nur Marionetten Gottes, weil Gott durchführen wird, was er macht. Die aus meiner Sicht richtige Ableitung aus diesem Vers wäre eher, man löscht eine menschliche Existenz aus, wenn man einen Fötus abtreibt. Und dadurch kann Abtreibung als Mord gesehen werden. Wir sehen auch eine interessante Stelle in Lukas 1, Vers 36 bis 44, wo der Fötus auf seine Umwelt reagiert. Hier sind wir in der Geschichte, wo Maria Elisabeth besucht. Und ihr wird gesagt, Elisabeth ist im 6. Monat schwanger, also in der 21. bis 24. Schwangerschaftswoche. Und als Maria kommt und ihre Stimme hört, da hüpft das Kind im Bauch der Mutter, so heißt es. Und man sieht hier das menschliche Regen, das menschliche Denken und Verstehen von diesem Kind im Bauch der Mutter war schon da. Natürlich inklusive des Wirkens Gottes. Gott war auch da dabei. Ich möchte noch zwei weitere Bibelstellen anschauen. Hiob 10. Dieser Text, der wird geschrieben kurz nach dem, was wir eben gerade gelesen haben über Hiob. Also wo Hiob gesagt hat, Gott, ich weiß, du hast mich bereitet. Mir geht es jetzt schlecht, aber ich weiß, du hast mich bereitet und alles, was du gemacht hast, habe ich nur von dir. Jetzt ein paar Verse weiter. In den Versen 18 bis 19 sagt Hiob, warum hast du mich aus meiner Mutterleibe kommen lassen? Ach, dass ich umgekommen wäre und mich nie ein Auge gesehen hätte. So wäre ich wie die, die nie gewesen sind, vom Mutterleib weg zum Grab gebracht. Hiob äußert hier den Wunsch, als Fehlgeburt zu sterben. Gar nicht erst auf die Welt zu kommen, gar nicht erst zu leben. Und das kann man auch wieder so auslegen, dass er sich eine Abtreibung für sich selbst gewünscht hätte. Aber das, was Hiob hier äußert, das sind Gedanken eines Verzweifelten. Es sind Selbstmordgedanken. Er spricht nicht nur hier über den Zeitpunkt seiner Geburt oder vor seiner Geburt, sondern er spricht auch über den Zeitpunkt seines Lebens. Und man merkt, er ist vollkommen verzweifelt in seiner Not. Also diese Situation, dann müsste man sie mit Selbstmordgedanken vergleichen, aber es ist keine Legitimation von Abtreibung. Eine weitere Stelle in Prediger 6, in den Versen 3 bis 5, da heißt es, wenn einer auch 100 Kinder zeugte und hätte ein so langes Leben, dass er sehr alt würde, aber er genösse das Gute nicht und bliebe ohne Grab. Von dem sage ich, eine Fehlgeburt hätte es besser als er. Denn sie kommt ohne Leben und in Finsternis fährt sie dahin. Und ihr Name bleibt von Finsternis bedeckt. Auch hat sie die Sonne nicht gesehen noch gekannt. So hat sie mehr Ruhe als jener. Scheinbar wird hier in diesem Vers eine Fehlgeburt höher geschätzt als ein glückliches Leben ohne Gutes. Und es hört sich so an, als würde es doch lebensunwertes Leben geben. Und als würde man es doch besser tun, wenn man es beendet, bevor es überhaupt begonnen hat. Aber das Problem ist, was ist lebensunwert? Die Frage, die ist schwierig zu beantworten. Die Aussage dieses Textes ist, eine Fehlgeburt hat mehr Ruhe ohne die Probleme des Lebens im Vergleich zu jemandem, der kein gutes Leben hat. Aber das Ziel ist, ein gutes Leben zu führen. Und das Ziel des Predigers ist, aufzuzeigen, dass alles im Leben wertlos ist, dass alles im Leben nichts ist, wenn man Gott nicht hat. Das ist ein glückloses Leben. Das ist ein Leben, das keinen Sinn hat. Also ohne Gott macht das Leben keinen Sinn. Es ist nur ein Abarbeiten in einer problemvollen Welt. Und als ich über diesen Vers nachgedacht habe, da habe ich mir gedacht, dadurch wird der Gedanke an Abtreibung, gerade bei Ungläubigen, ein wenig nachvollziehbarer. Aber auf der anderen Seite ist er trotzdem nicht erlaubt. Es geht hier wieder um eine Fehlgeburt, nicht um eine Tötung. Jetzt möchte ich ein Fazit ziehen über das, was wir uns angeschaut haben. Generell gesagt, kann man einen Fötus nicht als unmenschlich bezeichnen. Es gibt keine Entwicklungsstufen hin zu einem Menschen. Von einem Etwas, von einem Zellhaufen zu einem vollwertigen Menschen. Alles ist von Anfang an da und angelegt. Auf der anderen Seite kann man sagen, der Mensch ist Ebenbild und Geschöpf Gottes. Von Zeugung an Geschöpf Gottes und vorher schon von Gott bekannt. Also Abtreibung kommt einem Mord an einem Menschen gleich, weil Gott diesen Menschen schon als Menschen angenommen hat. Und dadurch, dass jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist, gibt es kein lebensunwertes Leben. Zusätzlich dazu muss man auch sehen, dass es auch Fälle gibt, in denen Ärzte gesagt haben, das Kind im Bauch der Mutter hat eine Behinderung, aber das Kind am Ende ist doch gesund. Also zum einen, die Medizin kann irren. Und auf der anderen Seite, Gott kann Wunder tun. Wir dürfen Gott auch in diesem Fall nicht ausklammern, dass Gott, wenn er der Schöpfer und Gestalter der Menschen ist, in jede Lebenssituation eingreifen kann und für ihn nichts unmöglich ist. Ein Mensch darf also nicht über einen anderen Menschen verfügen. Die biblische Sichtweise ist eher die Selbsthingabe für andere, nicht die Abtreibung, um das eigene Leben oder die Familie zu schützen. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Johannes 15, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Selbsthingabe, anstatt sein eigenes Leben hochzuhalten. Und ein drittes Fazit, Abtreibung spricht gegen die Bibel und ist eine Sünde vor Gott. Das kann man ganz allgemein sagen, nach dem, was wir uns auch aus der Bibel heraus angeschaut haben. Zusätzlich dazu möchte ich aber auch sagen, dass es gewisse Grenzfälle gibt. Die habe ich schon erst erwähnt, als wir uns die verschiedenen Geschichtssituationen, die Religionen, die Gegenwart angeschaut haben. Da habe ich ja schon davon gesprochen, was ist, wenn entweder das Leben der Mutter oder das Leben des Kindes gerettet werden können. Wenn alle medizinischen Möglichkeiten so weit ausgeschöpft sind, dass man keine Wahl hat. Zum Beispiel, wenn die Mutter so krank ist, dass sie eine notwendige lebensrettende Behandlung benötigt. Aber die Gefahr besteht, dass das Kind stirbt. Wenn ich die Mutter aber nicht behandle, dann wird sie sterben. Das sind Grenzfälle und die machen eine generelle Bewertung in solchen Situationen unmöglich. In solchen Situationen muss man jeden einzelnen Fall vor Gott entscheiden. Den Fall durchbeten und Gott fragen, was das Richtige ist. Und auch da wieder dürfen wir hoffen, dass auch in solchen scheinbar auswegslosen Situationen Gott die Hand drüber hält und Gott alles in seiner Hand hält und auch da eingreifen kann. Wie gehen wir jetzt mit dem Thema um, das wir uns in den letzten 50 Minuten angeschaut haben? Zunächst einmal möchte ich sagen, Vergebung ist möglich. Ich habe gesagt, Abtreibung ist eine Sünde. Und wenn wir uns die Bibel anschauen, dann sagt die Bibel das. Aber diese Sünde ist kein Grund für einen Heilsverlust. Der Glaube ist entscheidend. Es ist ganz wichtig, selbst wenn jemand abgetrieben hat, ist es möglich, bei Gott Vergebung zu bekommen, denn Gott kann vergeben. Letzten Sonntag, da haben wir diesen Text gelesen in Römer 8, da heißt es, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches, um uns der Sünde willen, und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert, in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Das ist Weihnachten. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um genau dieses Problem der Sünde zu beheben. Vergebung ist möglich. Das sagt es auch in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er, also Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und da wird keine Sünde von ausgenommen. Paulus sagt sogar an einer Stelle zu den Korinthern, wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschinder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Wenn wir in unserem Leben gesündigt haben, egal was es ist, wie schwer die Sünde zu sein scheint, ähnlich schwer wie die Sachen, die wir hier an der Wand gerade sehen, wenn wir zu Gott kommen, ist er treu und gerecht, dass er uns von unserer Sünde reinwäscht, dass er uns heiligt durch den Namen Jesus Christus. Gott ist ein Gott der Gnade. Vielleicht ist jemand hier oder im Livestream, der mit diesem Punkt Probleme hat, mit dem Punkt der Vergebung. Dann dürfen wir uns Hilfe suchen, wenn wir dabei Probleme haben. Es hilft, darüber zu sprechen. Es hilft, sich Hilfe zu suchen, über das Problem zu sprechen und bei Gott eine Lösung zu finden. Denn Gott ist ein Gott, der vergibt. Ein zweiter Punkt, den ich mitgeben möchte: Verurteilung ist falsch. Wir dürfen Menschen nicht wegen ihres Verhaltens abstempeln. Wir dürfen nicht dahin kommen, dass wir sagen, diese Menschen haben abgetrieben, was sind das für schlechte Menschen? Unsere Aufgabe ist es, Menschen zu helfen, in die Beziehung mit Gott hineinzufinden, damit sie die Wahrheit erkennen. Die Gemeinde muss ein offener Ort sein, mit offenen Augen, mit offenen Herzen für Menschen, für Kinder, für egal wen, wer hier hinkommt. Wir brauchen ein offenes Herz für Menschen in ihrer Verlorenheit, unabhängig von ihren Taten. Wir dürfen Menschen nicht stigmatisieren für das, was sie getan haben. Wir dürfen sie nicht in eine Schublade stecken und sie müssen da drinnen bleiben bis zu ihrem Lebensende. Wir dürfen Menschen annehmen. Wir dürfen Menschen zu Jesus führen. Ein dritter Punkt ist, Reden hilft. Zum einen können wir Betroffenen Hilfe anbieten. Aber vielleicht ist jemand selbst unsicher in seiner Situation. dann da darf auch dort darüber gesprochen werden. Denn Reden hilft. Vielleicht ist es das Thema Pränataltests, das einen beschäftigt. Bei den Pränataltests, ich habe es erst ein wenig ausgeführt, möchte ich noch ergänzen, muss man sich immer die Frage stellen, was sind meine Beweggründe? Der Arzt muss aufklären, was die Risikofaktoren gibt, sind. Und wenn ich kein Risiko habe, ist die Frage, warum mache ich das? Und vor allem, was mache ich, wenn das Ergebnis eine Auffälligkeit zeigt? Mit diesen Fragen muss ich mich im Vorfeld auseinandersetzen. Denn wenn ich so einen Test mache und am Ende sagt mir der Test, da ist irgendetwas, dann falle ich wahrscheinlich in ein tiefes Loch. Und ich frage mich, was jetzt? Und deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen. Aber Reden hilft auch vor der Abtreibung. Dort können wir auf der einen Seite Menschen seelsorgerlich begleiten, seelsorgerlich helfen, Unterstützung anbieten, Menschen Alternativen aufzeigen, eine Zukunft aufzeigen, vielleicht auch sie auf dem Weg der Schwangerschaft begleiten. Wir können Menschen die Liebe zeigen, die sie brauchen, um in schwierigen Situationen durchzuhalten. Denn das ist unsere Aufgabe als Kinder Gottes. Menschen, die in Nöten sind, in Problemen sind, durchzuhelfen, durch diese Probleme hindurch, damit sie nicht daran kaputt gehen. Und auch hier möchte ich wieder sagen, vielleicht bist auch du in so einer Situation und stellst dir selbst die Frage, ob das für dich in Frage kommt. Dann sprich mit jemandem darüber. Sprich mit jemandem darüber und versuch, eine Lösung für dein Problem zu finden. Reden hilft aber auch nach einer Abtreibung. Man kann davon ausgehen, dass viele Menschen, viele Frauen vor allem, aber auch Männer, die eine Abtreibung hinter sich haben oder als Mann begleitet haben, psychisch daran ein wenig kaputt gehen. Manche mehr und manche weniger. Und da ist es auch wieder unsere Aufgabe, vielleicht genau dorthin zu gehen, wo diese Menschen sind, in unsere Umwelt, in unser Umfeld, dort, wo wir sind, den Menschen zu helfen, ihnen Unterstützung anbieten und ihnen Liebe zeigen. Aber vielleicht steckst du selber auch genau in diesem Problem. Nach einer Abtreibung machst du vielleicht Schuldgefühle, hast Probleme in deinem Denken, weil es dich immer und immer wieder verfolgt. Da kann ich auch dort nur sagen, sprich darüber. Such dir eine Person deines Vertrauens, mit der du reden kannst. Denn Reden hilft, um eine Lösung zu finden. Denn durch das Reden, durch die Hilfe, kann man eine Lösung bei Gott finden. Denn Gott ist der, der helfen kann. Ein letzter Punkt, den wir mitnehmen können, ist, wir müssen unsere Gesellschaft prägen. Wir müssen der Gesellschaft das richtige Bild vom Leben weitergeben. Und damit müssen wir in unseren Familien anfangen. In unseren Familien, vom Wort Gottes her, genau diese Gedanken, die Gott sagt, weitergeben. Damit unsere Kinder schon wissen, was Gott eigentlich sagt. Damit unsere Kinder genau wissen, warum manche Dinge in Ordnung sind und manche Dinge eben nicht. Warum man nicht alles mitmacht, was die Welt so anbietet. Auf der anderen Seite können wir aber nicht davon ausgehen, dass Menschen, die nicht an Gott glauben, sich auch an Gottes Richtlinien halten. Deswegen müssen wir an der Stelle an einem anderen Punkt ansetzen. Wir können Menschen, die nichts mit der Bibel und Gott anfangen können oder wollen, nicht ein Konzept der Regeln Gottes überstülpen und sagen, jetzt verhalte dich so. Diese Menschen brauchen erst eine Veränderung im Herzen. Und deswegen glaube ich, Abtreibung verbieten bringt nicht viel. Vielleicht werden dadurch illegale Handlungen gefördert. Vielleicht kommt es dann zu riskanten Handlungen, zu anderen Problemen oder man sucht sich anderswo Hilfe. Der Mensch braucht eine Veränderung im Herzen. Der Mensch muss erst zu Gott finden und dann entsteht daraus eine Veränderung des Denkens und der Taten. Und deswegen lasst uns dort, wo wir sind, in unserem Umfeld, anfangen, die Menschen, denen wir begegnen, sie mit dem Willen Gottes zu prägen. Mit ihnen über Gott zu sprechen und sie zu Gott hinzuführen, damit sie Veränderungen von Gott erfahren, damit sie Gott in ihr Leben lassen. Nur das hilft nachhaltig. Und lasst uns für unsere Gesellschaft beten, dass sie den Willen Gottes erkennen. Dass sie erkennen, dass es einen Gott gibt. Dass sie erkennen, wer Gott ist. Und dass sie sich dann dafür entscheiden, den Weg Gottes zu gehen. Amen.